Wort des Ewigen aus Johannes 1, die Verse 15 bis 18. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Zum Gebet und anschließend Gemeindelied wollen wir uns erheben. Ja, Licht der Ewigkeit, fein die Wirrnis dieser Zeit. Und wir brauchen das und wir danken dir dafür, dass wir in diesem allerheiligsten Jesu Namen zusammenkommen dürfen, in dem allein das Heil ist, der uns Licht und Orientierung, Weg, Wahrheit und Leben ist. Wirrnis dieser Zeit, manchmal auch im eigenen Leben, Herr Jesus. Danke, dass dieser Gottesdienst uns neu ausrichten darf auf dich. Danke, dass dieser Gottesdienst dein verkündigtes Wort Klarheit bringen kann, auch in persönlichen Fragen, Licht und Orientierung. Und mehr denn je brauchen wir dich. Wir brauchen dich alle Zeit. Und wir danken dir, dass wir so zusammenkommen dürfen. Danken dir für all die Gottesdienste, die weltweit heute stattgefunden haben und stattfinden. Danke, dass dein Wort noch läuft. Und danke, dass geschrieben steht, du bist Alpha und Omega, Anfang und Ende aller Dinge. Dir ist gar nichts entglitten und du sitzt im Regiment. Und nun gebrauche auch deinen Boten, dein Wort recht zu sagen. Gib ihm Weisheit und Vollmacht, prophetische Rede, die Treffer zu setzen durch deinen Geist, dass du zum Zug kommst, dass du, Herr Jesus, geehrt, verherrlicht wirst, dass dein Name geheiligt wird. Danke, dass du um jeden weißt, der hört. Danke, dass du für jeden etwas hast. Danke für deine große Treue. Amen.
Weihnachten bei Johannes, so haben wir es über diesen Johannesprolog, Johannes 1, 1 bis 18 geschrieben. Und Weihnachten bei Johannes, das ist so anders, so gut anders. Ja, natürlich, Matthäus ist auch gut und Markus hat kein Weihnachten und Lukas ist traumhaft. Aber Johannes ist ganz anders. Eigentlich haben wir ja uns schon deutlich gemacht, im Grunde genommen ist diese Bezeichnung Prolog irreführend, weil das klingt so ein bisschen, kannst du überspringen. Das klingt so nach Vorwort, lies später. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern eigentlich sind diese ersten 18 Verse der Raum, der uns beschrieben wird. Sie kriegen den Raum des Evangeliums beschrieben. Sie kriegen den Rahmen gezeichnet, in dem das Evangelium stattfindet. Sie haben nach 18 Versen einen Doppelpunkt, der hat sie eingeführt. All das, was er in den ersten 18 Versen sagt, das kann sich jetzt entfalten ab 1,19 bis am Ende von Kapitel 21. Und natürlich, es geht um den einen, es geht um diesen Jesus. Aber haben Sie gemerkt, sein Name wird noch gar nicht genannt. Natürlich geht es immer nur um den einen, aber sein Name wird nicht genannt. Der wird jetzt erst hier in unserem Text in Vers 17 zum ersten Mal genannt. Natürlich bekommt der wunderbare Namen davor. Davor ist das Wort und er ist das Licht und er ist Gott und er ist das Leben. Er ist der Schöpfer und er ist der Eigentümer. Er ist der einzige geborene Sohn vom Vater. All das wird schon gesagt. Nur der Name Jesus, der taucht jetzt erst hier kurz vor dem Finale auf diesem Hochplateau, auf dem wir heute angekommen sind. 14 ist die Kernstelle, die hatten wir. Und jetzt kommt 15, 16, 17, 18 auf diesem Hochplateau. Können wir da jetzt unseren Weg gehen, um dem einen zu begegnen, um den es sich natürlich dreht, um Jesus. Johannes nimmt uns mit hinein. Das war unser erster Gedankengang, dass er das ganze Geschichte nicht in dem Fokus, dem Mikrokosmos von Bethlehem sieht, sondern ganz weit aufzoomt, so weit aufzoomt, dass wir tatsächlich im Himmel landen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ganz groß, ganz groß. Nimmt uns Johannes mit hinein und zeigt, dass alles, was jetzt hier passiert, vom Himmel her geplant, vom Himmel her gewollt, vom Himmel her initiiert ist. Endlich gibt es eine Lösung des Himmels für das, was wir auf Erden hier an Problem und Not und Schwierigkeiten haben. Der eine, der das Problem löst, das ist der, der das Licht ist, das Leben ist, Gott ist, der das Wort ist, der der Schöpfer ist, der Eigentümer ist, der einziggeborene Sohn vom Vater. Er kommt in die Welt, die beschrieben wird als Finsternis, die Welt, die beschrieben wird von den Menschen her und zeigt uns, das war der zweite Gedankengang, wie umfassend die Heilsveranstaltung des Himmels gedacht ist. Das Programm, das über jedem Menschen steht, der in diese Welt kommt, heißt Jesus. Und dieses Programm, das über jedem Menschen steht, ist auch dann von allen Menschen abgelehnt worden. Ist abgelehnt worden und wird, was für ein Geschenk, realisiert durch das Wunder des Glaubens, das Gott in uns schafft. Wie viele ihn annahmen, denen gab er die Bevollmächtigung, Kinder Gottes zu werden. Geschaffen, geschenkt als Geburt von Gott, so haben wir es gehört. Und dann landen wir am Ende in diesem wunderschönen Wir des Glaubens. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir dürfen an Jesus Christus glauben. Jetzt sind wir in Vers 14 angekommen. Und jetzt ist unser Johannes der, der mit uns noch 3-4 Verse weiter marschiert in diesem Rahmen, in diesem Raum, den er uns beschreibt. Und in diesem Rahmen, dem Raum, den er uns beschreibt hier, tauchen natürlich jetzt noch einmal und erstmals 3 Namen auf. Klar, wir müssen uns um den Jesus-Namen kümmern. Das wird der dritte Teil sein. Wir entdecken, dass hier überraschenderweise von Mose die Rede ist. Das wird der zweite Name sein. Und wir entdecken, dass hier von Johannes dem Täufer nochmals die Rede ist, das wird der erste Name sein. Also diesen 3 Namen können sich entlanghangeln. Johannes der Täufer, Mose und Jesus. Das sind die Namen, um die sich ein wenig jetzt die Welten bauen, in diesen abschließenden Versen, in den einleitenden Worten des Johannes. Und natürlich zuallererst entdecken wir hier, was manche natürlich schon gemerkt haben, dass der Täufer im Johannesevangelium ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Er wird ja hier nicht zum ersten Mal genannt, sondern er wird immer wieder in Scheibchen, in Anführungszeichen, in Johannes 1 eingefügt. Und wenn man einfach mal nur die Scheibchen liest, dann entdeckt man, wie das Johannes, der Evangelist, über Johannes den Täufer hinkriegt. Ein erstes Scheibchen hat er in den Versen 7-9 schon eingefügt. Dann kommt wieder Jesus Wort davor und danach. Dann ein zweites Mal jetzt hier bei uns in Vers 15 taucht noch einmal der Täufer auf. Dann taucht er noch einmal richtig lange auf, nämlich 19-28. Dann ist er wirklich auch da. Man sieht ihn in Raum und Zeit, den Täufer, mit allem, was dazugehört. Und dann in 1 Vers 29 kommt der Täufersatz aller Täufersätze. Also dann kommt der Satz, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus kommt, dass Jesus kommt. Und was sagt er dann? Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dann sind sie in der Spitze angekommen. Also der Teufel wird so, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, bam, volles Licht, volle Beleuchtung. Vers 29, der Täufer sieht Jesus und sagt seinen Satz. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Natürlich war immer wieder Diskussion, warum hat Johannes der Evangelist so viele Passagen über Johannes den Täufer? Das spielt eine relativ große Rolle im Johannesevangelium. Vielleicht, historisch schon ein bisschen vage, lag es unter anderem daran, dass Johannes der Evangelist ja unter anderem später tätig war im Raum von Ephesus. Ephesus, mancher Bibelleser erinnert sich ganz duster daran, dass gerade im Raum von Ephesus es relativ viele Täuferjünger gab. Da in Kapitel 19 der Apostelgeschichte begegnet ja sogar Paulus noch einer ganzen großen Gruppe von denen, die in der Erweckungsbewegung vom Täufer mit hineingenommen wurden, aber dann hängen geblieben sind. Die sind stehen geblieben beim Täufer. Die kamen über den Täufer nicht raus. Das ist ja schon mal nicht schlecht, beim Täufer anzukommen, aber das ist ja nur die Hälfte. Ihr müsst bei Jesus ankommen. Deswegen war das einer der Gründe, warum gerade das Johannesevangelium sagt, du, der Täufer hat auf den hingewiesen, der nach ihm kommt. Er ist nicht das Ziel der eigentlichen Aktion, sondern er ist der, der hinweist. Er ist der, der nach seiner Jünger wegschickt, zu Jesus schickt. Wie auch immer, auf jeden Fall entdecken wir natürlich für uns heute, dass der Teufel uns einen unwahrscheinlichen Dienst tut. Uns, die wir jetzt gar nicht davon berührt sind, was damals die Teufelerweckungsbewegung ausmacht, sind trotzdem unendlich dankbar für diese Zäsur, die mit dieser kantigen, wichtigen geistlichen Persönlichkeit zusammenhängt. Denn der Täufer sagt uns in eindrücklicher Weise, jetzt ist Schluss mit dem Alten und jetzt beginnt das Neue. Das ist seine Botschaft in seiner Person. Jetzt ist Schluss mit dem Alten und jetzt beginnt etwas ganz, ganz Neues. Der Täufer ist diese Zäsur. Der Täufer ist dieser gute Unterbrecher. Der Täufer ist der, der hilft, dass man nicht so weiter schliert. Der Täufer ist, dass es rappelt, dass es kurz aufhört, dass man merkt, oh, jetzt ist was ganz, 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 ganz anderes dran. Der Täufer sagt, ich bin das Schlusslicht und der Täufer sagt, ich bin Nummer eins, nach vorne führt. Ach, wie kann ich Ihnen das ein ganz klein wenig verdeutlichen, damit das durchhält bis zum Mittagessen? Ich dachte, ich erinnere Sie, oder die, die dabei sind und längere La Höhe Geschichte haben, jetzt ist die Jugendkonferenz so nah, ich erinnere Sie daran, dass es eine lange, 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 lange Tradition gab, in der wir mit den jungen Leuten einen Fackelzug hier durch den Wald veranstaltet haben. Ist halt schwierig, offenes Feuer und so weiter und so weiter. Aber früher war das machbar und möglich und dann sind wir tatsächlich mit Fackeln hier durch den Wald gezogen und auch an verschiedenen Stellen gewesen, wunderbar. Und bei diesem Fackelzug, da war es immer sehr, sehr wichtig, dass man natürlich mit allen, die losgegangen sind, auch wieder ankam. Das war unser großes Ziel als Mitarbeiterteam. Keine Verluste auf dem Weg. Verständlich, nachvollziehbar. Und deswegen haben wir immer von vornherein festgelegt, irgendjemand ist der Schlussmann. Irgendjemand ist der Schlussmann. Der muss alles einsammeln, was noch rumliegt. Hinter den darf keiner zurückfallen. Niemand hinter den Schlussmann. Der Schlussmann wurde auch bekannt gegeben. Das heißt, jeder wusste, das ist das rote Schlusslicht. Wenn das kommt, dann muss ich aufrücken. Denn der wird noch langsamer werden und noch langsamer werden, damit auch der Letzte noch wieder im Zug, der dann Kilometerlänge bekam, dann tatsächlich es schafft, um wieder auf der Höhe anzukommen, ob er will oder auch nicht. Also auf jeden Fall, der Schlussmann war ganz wichtig. Aber genauso wichtig war der, der vorne lief. Denn der musste ja wissen, wo es hingeht. Und das ist beides der Täufer. Verstehen wir? Das ist beides der Täufer. Beim Fackelzug übernimmt der Täufer beide Rollen. Er ist das Schlusslicht und sagt, hinter mir kommt nichts mehr. Ich bin das AT. Hinter mir ist Feierabend. Jetzt ist das AT beschlossen. Das ist Geschichte. Das war. Punkt. Ende aus. Wenn ihr jetzt noch hinter mir seid, dann seid ihr anachronistisch, aus der Zeit gefallen. Nicht mehr im richtigen System. Ihr müsst immer vor mir sein. Nie hinter dem Täufer. Immer vor dem Teufel. Und Teufel, wo läufst du hin? Siehe, das ist Gottes Lamm. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und diese starke Rolle, die hat der Teufel. Und die hat er nicht nur damals vor 2000 Jahren, die hat er für uns heute noch genauso. Seine ganz wichtige Rolle für alle Jesus-Leute aller Zeiten. Denn das Thema des Teufels ist, so komisch das klingt, leider noch nicht vorbei. Immer wieder passiert das. Das wollen wir ja nicht. Das ist keine Absicht. Aber immer wieder rutschen wir da rein, dass wir hinter den Täufer rutschen. Dass wir eine Zeit rutschen, an der wir so tun, als ob es Jesus noch nicht gäbe. Was für ein gruseliger Anachronismus. Was für ein aus der Zeit gefallen sein. Was für ein Zustand. Und natürlich verspürt unser innerer geistlicher Mensch, das ist nicht gut, wie du gerade lebst. Das ist gar nicht gut, wie du gerade lebst. Du tust so, als ob es Jesus für dich nicht gäbe. Du bist aus der Zeit gefallen. Du siehst das Rücklicht von hinten. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Du darfst nicht hinter die Schlussampel des Täufers rutschen. Der Täufer sagt, stopp, vor mir, immer vor mir gehen. Nie hinter mir gehen. Nie mehr hinter Matthäus 1 im Malachi zurück. In der Hinsicht. Nie mehr zurück, sondern jetzt sind wir vorne und ich zeige auf den, der jetzt dran ist. Ich zeige auf Jesus. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Weihnachtsbotschaft, die da ist. Nicht mehr aus der Zeit fallen. Nicht mehr aus der Zeit fallen. Und wenn es doch wieder passiert, dass wir in eine Jesuslos, eine Jesusferne, eine Jesus nicht vorhandene Zeit emotional, geistig mit unseren Handlungen hineinrutschen, dann ganz schnell aufschließen, dass wir das Rücklicht nicht von hinten sehen, sondern den Täufer quasi überholen, wieder vor ihm stehen und auf seinen Finger sehen, der auf Jesus Zeit hat. Jetzt kommt Jesus wieder in dein Leben rein und jetzt ist wieder Jesus Zeit dran. Deine Seele hat Jesus zu wahren. Dein Geist muss Jesusmäßig denken. Und deine Handlungen sind von Jesus bestimmt. Lebe nicht anachronistisch. Weihnachten bei Johannes sagt ganz deutlich, ganz aktiv in die Jesuszeit rein. Der Heilige Geist in ihn und in mir gibt uns ja die Signale, wenn wir in eine solche jesuslose, anachronistische Phase reinrutschen. Und dann merken wir, das tut uns überhaupt nicht gut, Manchmal sind wir so ein bisschen wehleidig, manchmal sind wir ein bisschen bockig, wie auch immer, die Mischungen sind egal, sie sind beide falsch. Also muss ich raus, neu wieder rein und sagen, stopp, der Täufer sagt mir, es ist Jesuszeit. Weihnachten bei Johannes heißt Jesuszeit, denken Sie an den Fackelzug, sobald das Licht rot leuchtet. Deutlich aufschließen an den, der vorne geht und auf Jesus zeigt, dass das eine, dass die Aufgabe und die Funktion, die gute geistliche Funktion, die der Täufer für uns auch am Weihnachtsfest 2025 parat hat, das eine. Und dann für uns natürlich ganz komisch, weil wir das überhaupt nicht mit Weihnachten verbinden, taucht jetzt hier Mose auf. Also der ist natürlich jetzt, man kann ja wirklich viel in Weihnachten unterbringen, wenn man lang genug die Kreise zieht und die hermeneutischen Brücken weit spannt. Aber Mose spielt eigentlich bei uns jetzt keine Rolle. Jesaja natürlich mit seinen Verheißungen und David hatten wir am ersten Feiertag. Das sind Namen aus dem Alten Testament, die sind weihnachtlich gefüllt. Aber Mose, jetzt kommt Mose. Mose tritt auf in der Weihnachtsgeschichte des Johannes. Und wenn Mose auftritt, dann haben wir in unserem Kopf ganz unterschiedliche Mose-Bilder und auch Mose-Gefühlslagen. Und dieser Satz löst bei uns auch Unterschiedliches aus. Also wenn es hier heißt, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, dann haben wir bei diesem Satz unterschiedliche Mischungen, wie wir dieses Wort empfinden. Ich kann jetzt und wir heute Morgen jetzt nicht das ganze Thema Mose und das Gesetz erörtern. Das ist mal so ein Bibelschulthema. Sondern das, was uns hier wichtig ist, dass tatsächlich der Mose hier auftaucht. Warum taucht Mose auf? Weil Mose der ganz Große aus dem Alten Bund ist. Aus der Sicht von Johannes gibt's nichts Größeres im Alten Bund als Mose. Mose, das ist die Leitfigur für das gesamte Judentum bis heute. Wir haben Mose. Das ist der Satz in der Bergpredigt. Wenn das ist gekommen, wenn ich Mose habe, dann habe ich mit Mose was? Ich habe die Tora. Und mit der Tora, mit dem Wort Gottes, Gesetz, Sie wissen, klingt bei uns komisch, sagen wir Tora, sagen wir Wort Gottes, mit der Tora, mit dem Wort Gottes, mit dem alten Schrift Geschenk habe ich ja letztendlich alles. Alles. Das heißt, was soll denn jetzt noch kommen? Was soll denn noch kommen nach Mose bis Malachi? Ich habe die Figur. Und genau das sagen die ja nachher auch. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung im Johannesevangelium. Wir haben Mose. Also hier ist bei allem Respekt, was du erzählst. Aber wir haben schließlich Mose. Und wenn wir Mose haben, dann gehört für uns die gesamte Welt des Alten Testamentes dazu. Wir haben Mose. Und sie haben ja auch recht. Mose ist die große Offenbarungsgestalt im Alten Bund. Selbstverständlich. Ohne Mose keine Tora. Ohne Mose kein Wort Gottes. Ohne Mose nicht dieses Geschehen, was eben nicht nur die 10 Gebote, nicht nur die 5 Bücher Mose, sondern letztendlich steht Mose an dieser Stelle für das gesamte Alte Testament. Wir haben Mose. Das Problem ist doch nur, dass dieser Mose an sich der ganz Große ist. Bitte, dass das nicht in Vergessenheit gerät, bei all den Sätzen jetzt noch kommen. Aber dass der ganz, 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 ganz große Mose mit all dem, was er zu sagen hat, auf Menschen trifft, die ganz, ganz klein sind. Mit dem ganz, ganz großen Wort Gottes, mit der Tora, mit dem, was ihm gegeben ist, mit dem Schatz des Wortes Gottes, trifft er nicht auf ein äquivalentes Gefäß. Das passt nicht da rein. Oder um es anders zu sagen, natürlich ist das heilige Wort Gottes, Römerbrief, das Wort Gottes ist heilig, gerecht und gut, bezieht sich auf das Alte Testament. Ganz eindeutig. Das Problem ist nicht das Wort Gottes. Das Problem ist nicht die Tora. Das Problem bin ich. Ich bin das Problem. Und jetzt möchte ich Sie an Ihre Weihnachtsgeschenke erinnern. Wie haben Sie die gekriegt? Also ich weiß, statistische Schätzungen sagen ja, über 70% laufen inzwischen im Onlinehandel. Das heißt, Sie haben etwa 50 bis 80 Päckchen gekriegt in den letzten Wochen, die angekommen sind, von denen Sie 40 wieder zurückgeschickt haben. Also Kartons rein, Kartons raus, hin und her. Der komplette Wahnsinn. Wenn man das mal sich bildlich vorstellen wollte, was da an Millionen von Sendungen im Dezember durch Deutschland gerauscht ist. Faszinierend, trickfilmwürdig. Aber auf jeden Fall zurück. Haben Sie sich auch manchmal mitgekriegt, dass Inhalt und Paketgröße nicht zusammenpassen? Das finde ich so faszinierend. Da kommt ein Paket an zu denken, habe ich einen Kühlschrank bestellt? Und drin ist irgendein kleines Teil aus Südchina. Ja? Größe 2 Quadratzentimeter. Ja? Und was ist denn da jetzt passiert? Und da haben die ein Füllmaterial drumherum gebaut, der komplette Wahnsinn. Unglaublich, sie stehen vor diesem Karton und sagen, Fehlbestellung. Und nachdem wir alles ausgepackt haben, sie, doch, das wollte ich. Und sehen Sie, so ungefähr müssen Sie sich das menschliche Leben vorstellen. Wir sind so ein Karton. Und wir haben die Füllung. Das ist doch das Problem. Mensch, da muss man doch gar niemanden schlecht machen. Das ist doch Fakt. Und dann versuchen wir irgendwie, den Karton voll zu kriegen. Wir müssen doch den Karton voll kriegen. Und wenn Sie mal das ganze Füllmaterial rausnehmen und versuchen, da was Sinnvolles reinzukriegen, dann merken Sie, nach all dem, was Sie reingetan haben, bleibt immer noch ganz viel Platz. Und dann gehen Sie mit diesem Riesenkarton nach 60, 70, 80, 90 Jahren in die Ewigkeit hinein und stellen diesen Karton, den stellen Sie dann vor Gott hin. Und sagen, das ist übrigens mein Leben. Sieht gut aus, ne? Und dann öffnet sie vor ihm den Karton. Und wenn sie halbwegs noch klar ticken, dann wissen sie, das wird ein ganz, ganz, ganz schwieriger, beschämender Moment. Ganz schwieriger Moment. Wenn quasi mein Leben implodiert in diese Ministückchen, die in diesem Riesenkarton meines Lebens von 70, 80, 90 Jahren drin sein sollten. Ja, ich versuche Ersatzsachen reinzukriegen, die irgendwie gut wirken. Habe mich damit engagiert, war immer nett und freundlich, war auch nie gegen dich, Gott. Und sag, sie wissen das alles. Ich will das gar nicht. Schauen Sie in Ihre Biografie, das reicht. Und schauen Sie rein in Ihre Biografie und stellen sich den Moment vor, wenn Sie mit Ihrem Karton vor Jesus stehen. Und jetzt verstehen Sie, warum ihr Mose auftaucht. Mose ist gigantisch. Mose ist riesengroß. Mose hat die Tora, das Wort Gottes uns gegeben. Wunderbar. Wo ist das Problem? Ist Mose das Problem? Nein, Mose ist nicht das Problem. Ich bin das Problem. Und jetzt macht hier ja Johannes etwas in Anführungszeichen Raffiniertes. Er vergleicht den Giganten, er vergleicht Mose, mit wem wollen Sie einen Giganten vergleichen? Er vergleicht Mose mit Jesus. Und wenn Sie es einfach mal nur ganz schlicht durchgehen, dann denken Sie, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kann ja alles gar nicht wahr sein. Das ist ja unfassbar. Mose, ja, du hast uns die Tora gebracht. Du hast uns das Wort Gottes. Das ist durch dich in die Welt hineingekommen. Dafür hat Gott dich gebraucht. Wunderbar. Das ist der eine Inhalt. Das Wort Gottes. Und auf der anderen Seite hat Jesus Gnade und Wahrheit gebracht. Diese Güter, dieses Doppelpaar, Gnade, Zuwende, Huld, Liebe, Barmherzigkeit, Rettungskraft, Wahrheit, Treue, Verlässlichkeit, Stärke, dieses berühmte Doppelpaar, das ist in Jesus, ist in Jesus da. Auf der einen Seite haben wir bei Mose, so heißt es hier, dass ihm das gegeben wurde. Durch Mose wurde die Tora gegeben, er hat sie selber gar nicht gehabt. Ging ja nicht, er war nur ein Mensch. Ein wichtiger Mensch, ja, aber es wurde was gegeben. Passiv Divinum, wer hat es ihm gegeben? Gott. Gott hat ihm die Tora gegeben und deswegen hat er sie jetzt. Und auf der anderen Seite, sehr stark formuliert, deswegen so ein bisschen holprig, aber wichtig, Jesus wurde Gnade und Wahrheit gegeben. Nein, in Jesus ist Gnade und Wahrheit geworden. Wir denken, ein bisschen eckig, kann man es anders sagen? In seiner Person, als Person, ist Jesus Gnade und Wahrheit. Man kriegt nicht nur von Jesus etwas an Gnade und Wahrheit, sondern in seiner Person ist er es. Das, was bei Mose, weil er Mensch war, Gott ihm geben musste, das ist, weil er Gott ist, Jesus in seiner Person. Wir begegnen Jesus und wer Jesus begegnet, begegnet Gnade und Wahrheit, begegnet zuwendender Huld und immerwährender Treue und Verlässlichkeit. Nicht im Sinn einer Dosis unter Absehung oder in Freundlichkeit von Jesus, sondern in der Person kommt die Gnade und die Wahrheit bei uns an. Und dann bekommen die ja ganz unterschiedliche Titel. Mose bekommt ja diesen schönen, wunderschönen Namen, der für uns so ein bisschen eigenartig klingt, aber wird er immerhin Knecht Gottes genannt. Ist gut. Ist ein Ehrentitel. Aber auf der anderen Seite ist Jesus wer? Der Sohn. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Ob ich sage, Hebräer 3, Mose war treu über sein Haus als Knecht. Wunderbar. Das ist sein Vermächtnis, sein Dienst. Jesus ist treu über sein Haus als Sohn. Das ist ganz was anderes. Das heißt, Mose, der große Prophet. Und der große Prophet Mose hat in 5. Mose 18 gesagt, ein Prophet wie mich wird der Herr senden. Also in der Liga, das war damals undenkbar, dass noch einmal ein Gigant in der Weise ankommen würde. Und dann kommt er und bekommt hier den Namen Christos, Messias. Das ist ganz was anderes als Knecht. Das ist ganz was anderes. Das heißt, neben dem Giganten Mose taucht jetzt ein Schwergewicht ganz besonderer Größe und Güte auf. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Und Sie wissen das, Sie wissen es, Sie spüren es doch. Natürlich, was werden Sie tun? Ja, Sie werden natürlich Ihren Riesenkarton des Lebens womit füllen? Mit Jesus füllen. Ja, selbstverständlich. Da muss jetzt Jesus rein. Da muss sie. Nicht nur etwas von ihm, sondern er selber muss da rein. Jesus selber muss da rein, damit ihr Lebenskarton Füllung und Gewicht kriegt. Denn hier steht es doch. Von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade und Gnade. Ach, da fiel mir dieses uralt Beispiel ein, als unsere Minis noch ganz klein waren, so in der Kategorie, wie jetzt die nächste Generation bei uns auftaucht. Und eins unserer Kinder, eins der Mädchen, sich auf die Waage gestellt hat. Das ist die Zeit, diese ganz kurze Zeit im Leben eines Mädchens, wo die Waage zu wenig anzeigt. Ja? Und dann sind sie auf diese Waage getreten, dieses kleine Mädchen, und fand diesen Ausschlag auf der Waage so gering. Nur so wenig, wie die Nadel sich bewegte. Ach, Sie ahnen, es hat meine Freude bereitet, dieses Problem zu lösen. Ich stellte mich dezent dazu. Bäh! Bam! Wow, was für ein Glück! Was für ein Glück! Jetzt kommt endlich mal Gewicht ins Leben. Und das beziehen sie auf Jesus. Sie machen den Karton bei ihm drüben auf. Ihren Lebenskarton. Und wer kommt raus? Jesus. Jesus. Herr Jesus, du bist mein Leben. Du bist mein Leben. Du bist meine Füllung. Du bist das, was mich ausmacht. Was uns noch war, ist egal. Aber das ist das Allerwichtigste. Der Karton platzt fast. Und stemmen kann auch keiner mehr. Und deswegen, verstehen Sie, haben Sie an Weihnachten eine ganz andere Botschaft. Wissen Sie, das ist so eine Botschaft, wo man 3 Zentimeter größer wird, ohne dass man wächst. Das ist so eine Botschaft, wo man aufrecht sitzt, weil man denkt, ja, eigentlich ja wahr. Das ist so eine Botschaft, wo Geist und Seele sagen, ist ja unglaublich. Ich habe eine Füllung in meinem Leben, eine Jesus-Füllung in meinem Leben, die diesen riesen Weihnachtskarton meines Daseins, der so fluffig ankam und nichts drin hatte, über die Maßen gewichtig füllt. Jesus, und sie kriegen die Weihnachtsfüllung. Johannes, und sie gehen prall gefüllt weiter und sagen, mein Gott, das ist es, das ist mein Sein. Ich bin in der Jesuszeit angekommen und ich habe in meinem Leben diese ganz bewusste Füllung, mit der ich nun leben und sein darf. Und jetzt, nachdem der Täufer aufgetaucht ist und nachdem überraschenderweise Mose aufgetaucht ist, kommen wir natürlich auf den einen noch zu sprechen. Der eine, der endlich geoutet wird. Der eine, der endlich seinen Namen hier beigefügt bekommt. Ja, er hatte ja schon ganz viele Namen. Ein paar haben wir schon zitiert. Eine ganze Reihe von wunderschönen Gottesattributen bekam er ja schon. Aber jetzt nennt zum allerersten Mal Johannes seinen Namen. Er sagt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da ist er. Und dann kommt nur noch ein Satz. Dann ist dieses Hochplateau des Rahmens der Weihnachtsgeschichte von Johannes gelaufen. Der Satz lautet, niemand hat doch Gott je gesehen. Und da müssen wir noch mal ganz kurz stoppen und denken, warum fügst du gerade das an der Stelle noch ein, lieber Johannes? Und Johannes sagt, ihr erinnert euch daran, oder ganz viele erinnern sich doch daran, das war der größte Wunsch von wem? Von Mose. Das war der größte Wunsch von Mose. Und er hat ja mehr gesehen, als alle damals gesehen haben. Diese wunderschöne Passage, 2. Mose 33, 34, wo er das sagt, lass mich dein Angesicht sehen. Und dann sagt dem Gott, du, in deinem Zustand kannst du mein Angesicht nicht sehen, aber du darfst hinter mir hersehen. Ich gehe vorüber und darfst hinter mir hersehen. Das war der absolut geistliche Höhepunkt im Leben des Mose. Traumhaft. Und jetzt sagt der Sohn, ja, natürlich habe ich den Vater gesehen, war ja gerade noch bei ihm. Verstehen Sie, völlig anders, völlig anders. Der Sohn ist völlig anders. Er bekommt eine ganze Reihe wunderschöner Titel. Johannes der Täufer nennt ihn den Kommenden, er nennt ihn den Gesalbten, er nennt ihn den, der vor ihm gewesen ist, den sogenannten Präexistenten. Gibt ihm den Namen, dass er Gnade ohne Gnade ohne Ende hat. Er ist der einzig Geborene, der selbstverständlich Gott geschaut hat. Er ist, ganz interessant, einer der ganz wenigen direkten Benennungen von Jesus als Gott. Er ist der, der Gott ist. Das ist die schwierigere, gültige Lesart. Er ist der, der Gott ist. Er ist der Ewigseiende. Er hat den Vater. Er ist der Exeget, der Ausleger des Vaters. Das alles ist Jesus. Natürlich, Sie wissen, man könnte jetzt bei jeder einzelnen Beschreibung stehen bleiben und sie verfolgen in die Bibel. Nein, das wollen wir gar nicht jetzt tun, sondern wir wollen nur auf diese überraschende Formulierung eingehen, die hier steht. Diese Formulierung, die ja für uns so selbstverständlich ist, weil sie so zu unserem christlichen, weihnachtlichen Kontext gehört. Von seiner Fülle, heißt es hier, das verstehen wir noch, denken Sie an den Karton. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, die Form lautet Gnade um Gnade. Wie stellen Sie das denn vor? Wie stellen Sie das vor? Von der Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Von der Formulierung her können Sie in unterschiedliche Welten denken, die nicht falsch sind, sondern die sich ergänzen. Die einen denken, wenn Gnade um Gnade, dann ist das wie ein verschiedenes Gnadensortiment. Also wie so ein durchschnittlicher Supermarkt, hoffentlich ja nicht nur ein Produkt hat, ja, sondern ganz, ganz viele Produkte hat, so hat die Gnade ganz unterschiedliche Produkte, ganz unterschiedliche Formate, Inhalte, Sorten von Gnade, die es gibt. Und zwar Sorten auf der einen Seite, die Sie brauchen, und Sorten von Gnade auf der anderen Seite, die Gott Ihnen gibt. Beides gibt es ja. Dass Gott Ihnen eine bestimmte Sorte von Gnade gibt und Sie müssen manchmal erst entdecken, dass es eine Gnade ist. Und auf der anderen Seite, dass Sie ganz bestimmte Gnaden brauchen. Das ist ein Riesenthema. Welche Gnade brauchen Sie gerade? Gutes Ding. Welche Gnade brauchen Sie denn gerade? Also das sind die Gnadensorten. Und das andere, das Bild kann auch bedeuten, Gnade um Gnade, dann ist das Bild, wie wenn Sie an der Nordsee stehen. Also Ostsee, klappt das nicht, aber Nordsee, also da, wo es Wellen gibt. Also und dann kommt da so die eine Brandung nach der anderen ran und immer wenn Sie so eine Welle erlebt haben, denken Sie, wow, das war toll, das war gut. Und bis die eine gerade aufgerollt ist und langsam wieder zurückrollt, baut sich schon die nächste auf. Und Sie wissen, es gibt noch eine dritte. Es gibt eine dritte Welle und voraussichtlich auch noch eine neunte und eine 2087. Das heißt, der Gedankengang ist, das geht immer weiter. Aber es geht nicht nur in dem Sinn weiter, nach dem Motto andauernd da, sondern immer wieder neu erlebbar. Das läuft so durch, wie so eine Welle so durchläuft. Und nach der Welle denken Sie, oh, was für eine schöne Gnade. Und kaum haben Sie schöne Gnade erlebt, bumm, kommt die nächste Welle angerauscht. Und Sie wissen, das geht jetzt natürlich so weiter. Gnade und Gnade, Gnade und Gnade. Und das hört nicht auf. Und da dachte ich, nach dem Fackelzug und dem Weihnachtskarton gebe ich ein drittes Bild mit. Ihren Kühlschrank. Ihren Kühlschrank. Denken Sie nochmal nach, wie das war am 23.12. Wie sah da Ihr Kühlschrank aus? Und Sie sagen, gähnende Leere. Nichts war drin. Oh, das war ein Planungsfehler. Also wenn ich dran denke, wie die Kühlhäuser der La Höhe aussahen am 23.12. Wow. Und dann konnten da 110, 120 Gäste kommen und dann 23, 24, 25, 26, 27. Bah, wir haben die versorgt. Und heute? Hui. JK ist das morgen Abend, wir schaffen das. Aber verstehen Sie, natürlich am 23.12. hoffe ich doch sehr, dass wir es im Kühlschrank hatten. Aber wenn Sie es dann rausgenommen haben, dann war es auch weg. Das war es halt dann auch. Und sehen Sie, das ist bei Jesus nie. Das ist nie. Ich bitte Sie, das einmal wahrzunehmen. Es ist, als ob Sie Ihr Joghurt rausnehmen und es steht wieder da. Als ob Sie Ihr Butterstück rausnehmen und zack, ist sie immer noch drin. Das heißt, Sie nehmen und es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und entdecken Sie, genau an der Stelle, fügt unser Johannes wieder diesen berühmten Plural Ecclesiasticus ein. Den Plural, der Sie und mich mit einschließt. Nicht nur den Plural Apostolicus, haben wir gesagt, nicht nur den apostolischen Plural, er und alle anderen Apostel, sondern diesen Plural der Gemeinde, den Plural der Glaubenden. Das ist der Satz der Glaubenden. Das ist Ihr Weihnachtssatz. Das ist Ihr Weihnachtssatz. Und er gilt in dem Tempus, in der Zeitangabe, klingt es so, das war schön damals, als wir einen vollen Kühlschrank hatten. Sondern der Gedankengang ist, von jetzt an, fortan für immer, nehmen wir Gnade um Gnade, Gnade um Gnade, Welle auf Welle, Sorte für Sorte, ohne dass irgendwann einmal es weniger wird. Zu unseren innerfamiliären Weihnachtserfahrungen der letzten Tage gehörte, dass unsere älteste Enkeltochter zum ersten Mal das Phänomen der Geschenke an Weihnachten verstanden hat. Das lag daran auch, dass sie ja ganz kurz vor Weihnachten auch persönlich Geburtstag feiert. Das heißt, sie hatte ja schon ganz viele Geschenke. Und jetzt kam sie da und plötzlich waren da wahnsinnig viele Geschenke. Und sie war total irritiert und dann hat sie geschnallt, Weihnachten heißt Geschenke für alle. Weihnachten heißt, das war der Satz, Geschenke für alle. Und dann wurde sie am Heiligabend der Geschenkeverteiler. Das heißt, sie bekam immer die Anweisungen, wohin sie das Geschenk bringen sollte, durfte. Und das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie dazwischendurch ganz kurz vergessen hat, dass sie eigentlich vor allem scharf drauf war auf ihre eigenen Geschenke. Aber dieses Geschenkeverteilen und Wissen, das sind ja auch noch welche für mich, machte sie sehr, sehr großzügig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Baustein fürs Evangelium. Ja, ich kann weitergeben, 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 weil ich bin nicht unterversorgt, es sind Geschenke für Alter. Und ich habe dann nachher gedacht, wenn jetzt noch der Gedanken dazu kommt, keine Sorge, manche haben dann bis heute nicht geschnallt und sind 70, 80 Jahre alt geworden. Weihnachten heißt nicht nur Geschenke für alle, sondern Weihnachten heißt Geschenke für immer. Nicht mehr ohne Geschenke. Weihnachten heißt, ab jetzt Geschenke. Ab jetzt Geschenke. Und ich möchte noch auf eine Besonderheit aufmerksam machen, weil das für uns sprachlich eigentlich nicht passt, wenn wir das gerade von Kindern hatten. Das sagen wir ja auch nicht. Nimm ruhig, nimm ruhig, nimm ruhig. Sondern wir sagen, ein bisschen disziplinieren, ein bisschen aufpassen und so weiter. Und hier steht, wir haben Gnade um Gnade, was haben wir da getan? Genommen. Genommen. Das ist dasselbe Wort wie Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber nahmen. Und was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir wieder. Und das ist das Weihnachtsverb. Nimm. 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 Ach, das ist schön. Nimm. Reicht's? Nimm. Ist genug da? Nimm. Immer noch ist, nimm. Schwestern, Brüder, viele von uns sind mit mir schon richtig lange im Glauben und wissen, wir müssen uns das immer wieder neu sagen. Wir müssen es immer wieder neu sagen. Jesus, meinst du das ernst? Ja, nimm ruhig. Jesus, ich bin mit dem Thema schon so oft bei dir angekommen. Hast du noch ein ganz, ganz klein bisschen Gnade, Sorte Vergebung? Der Kühlschrank ist voll, Andreas. Nimm. Ich weiß nicht, was für eine Sorte sie brauchen. Ich weiß es doch nicht, aber es ist alles da. Schwestern und Brüder, es ist alles da. Und für alle. Und immer. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Und das ist eigentlich unsere schöne, starke, heilige, gute, fortwährende Weihnachtsaufgabe. Hingehen und nehmen. Kriegen wir das hin? Hingehen und nehmen. Herr Jesus, da bin ich wieder. Großer Bedarf an Gnade und dann kommt Ihre Sorteangabe. Ich brauche von der Gnade und von der Gnade und von dem Geschenk und von dem. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und Jesus sagt, ja, das ist ein bisschen heftig. Also jetzt komm mal ein bisschen runter. Zwei Päckchen pro Tag. Nein, nein, nimm ruhig, nimm, 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 nimm doch. Nimm doch. Und ich bitte Sie. Und ich sehe es, und das macht mir besondere Freude, ein bisschen sogar Ihren Gesichtern an, dass Sie schon überlegen, was Sie ihn bitten könnten. Und er sagte, der Kühlschrank ist voll, nimm, nimm, nimm. Es ist Weihnachten. Und es hört nicht auf. Ach, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und jetzt verstehen wir auch Paulus. Ah, jetzt verstehen wir ihn gut. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosserbrief. Und man sieht förmlich, wie Paulus durch die Kühlhäuser des lebendigen Gottes durchläuft. In ihm ist die Planfülle, die Zeitenfülle, alle Fülle aller Welten ist in dieser einen Person drin. Über die Maßen reich. Gut, dann machen wir das doch. Wenn das so gedacht ist, dass Weihnachten gar nicht zu Ende ist, dass morgen auch noch Päckchen da sind, dann gehe ich zu ihm hin. Dann gehe ich zu ihm hin. Und möchte gerne an diesem unendlichen Geschenk daran teilnehmen. Und jetzt kommt der Doppelpunkt. Jetzt kommt ja der Doppelpunkt. Nach Johannes 1,18 kommt ja der Doppelpunkt. Denn der Gedankengang ist ja bei Johannes, all das, was ich jetzt hier im Rahmen und im Raum entfaltet habe, das könnt ihr dann im Text lesen. Das heißt, wenn es da steht, von ihm haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, dann folgen jetzt 21 Kapitel Gnade. Unterschiedlichster Gnadensorten. Und wenn Sie noch kein Thema haben fürs Bibellesen, fürs neue Jahr, dann lesen Sie mal das Johannesevangelium unter der Überschrift Die Entfaltung der Gnade von 1,19 bis 21. Und Sie werden staunen, da gibt es Gnadensorten ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wo ich da starten soll. Die erste Gnade ist ja schon gleich in Kapitel 2. Eine Hochzeit ohne Wein. Und dann stehen, interessant, die Wassergefäße des Mose darum. Toll, da haben sie ihn wieder. Da haben sie ihn wieder. Und jetzt kommt Jesus und füllt diese Gefäße mit bestem Wein. Viel zu viel. Und zum Ausdruck zu bringen, es ist Weihnachten. Der Kühlschrank ist voll. Da sitzt denn Johannes 3 bei ihm. Dieser super kluge und doch so in sich verrillte Schriftgelehrte namens Nikodemus. Und Jesus schenkt ihm die Gnade, dass er Bibel, dass er Wort Gottes verstehen kann. Nikodemus, geh aus deiner Drehung raus und lass Gott mit seinem Geist in dich hineinwirken. Das ist in Johannes 4, diese Frau. Oder vielmehr er sitzt am Brunnen und da kommt diese Frau am Jakobsbrunnen und erfährt eine Gnade der Zuwendung, der Erneuerung, der Reinigung, der Heiligung. Man steht staunend daneben und ihr ganzes Dorf kriegt was mit von der Schönheit und vom ganzen Evangelium. Das sehen Sie in Johannes 5, wie dieser Mann in sich verdrillt an seinem Teich Bethesda hängt und selbst als man ihn auffordert, gar keine Kraft mehr hat, selber aufzustehen. Und Gott überspringt den Jesus das und holt ihn raus und klemmt ihm sein Bett als Biografie, Erinnerung unter die Achseln. Dann darf dieser Mann neu leben in Johannes 6. Da sitzt die Panik den Jüngern im Gesicht, als sie in diesem Schiff sind. Und dann bringt Jesus dieses Boot souverän ans Land, diese Gnade der Rettung. In Johannes 8 ziehen sie diese Ehebrecherin daher. Sie wissen es. Johannes 9 kommt der Blindgeborene. In 10 der Hirte. In 11 der Lazarus. Wir haben von deiner Fülle genommen. Gnade um Gnade. Am Ende sagt Johannes, ich könnte ja noch unendlich viel weiter sein. Muss er ja können. Denn es ist ja immer noch was da. Es wird ja nicht weniger. Und so wünsche ich es mir und ich wünsche es Ihnen uns, dass dieses Erfahren dieser nicht endenden Gnade und diesem wunderschönen aufgefordert werden, Gnade zu nehmen, nicht nur an diesen Weihnachtstagen uns bestimmt hat, sondern es zu unserem evangeliumsgemäßen Leben gehören darf. Ganz offiziell ist jetzt mit diesem Gottesdienst auch auf der La Höhe Weihnachten vorbei, tatsächlich. Wir haben auch schon ein bisschen abgeschmückt, die Deko ist teilweise weg, Jugendkonferenz kommt, also ja. Wir halten noch durch bis zum 6., bis zum Epiphaniastag, keine Sorge, aber das eigentliche Weihnachtsfest, aber Weihnachten ist noch nicht vorbei. Das, was Johannes sagt, das ist natürlich nicht vorbei, natürlich nicht. Und das wissen Sie natürlich, jetzt ist Jesuszeit. Denken Sie daran, rutschen Sie mir mit nicht zurück hinter Johannes. Es ist Jesuszeit. Der Fackelzug.
Natürlich ist Weihnachten nicht vorbei. Der Kühlschrank ist, oh Überraschung, voll. Denken Sie an diese gnadennehmende Aufgabe. Und Weihnachten ist nicht vorbei. Ihr Karton, das ist ja gefüllt mit Jesus. Und so lassen wir das Fest an sich ruhen, aber die Inhalte, die dürfen uns bestimmen. Jesuszeit und Jesusfüllung und Jesusgnade, das ist Weihnachten. Kommt, wir beten. Ach, Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr dafür, dass du deinen Aposteln, dass du deinen Evangelisten durch deinen wunderbaren Geist so verschiedene Sichtweisen auf dieses großartige Fest gegeben hast. Sei es Matthäus, Markus, Lukas oder eben auch jetzt hier für uns in diesen Tagen Johannes. Und wir stehen staunend davor und es tut unserem inneren geistlichen Menschen so gut, diese Worte in uns aufzunehmen. Und wir dürfen diese Worte annehmen und wir dürfen fürbittend füreinander einstehen, dass die Wahrheiten dieser Worte Seele, Geist, Körper, das ganze Leben erfüllen und bestimmen. Und so bitten wir dich füreinander, hol uns raus aus der jesuslosen Zeit. Wo wir abgerutscht sind, wo wir weggedriftet sind, wo wir, ach, wodurch auch immer, so anachronistisch vor uns hinleben, da hol uns neu zurück. So wie Johannes der Täufer es uns zeigt und sagt, Jesus, wir leben in deiner Zeit und mit dir. Ohne dich kein Tag. Und wenn unser Lebenskarton so furchtbar leer ist, dann sind wir dir so dankbar, dass du die Fülle bist. Und dass du dich mit unserem Leben verbunden hast. Dass ich nicht ohne dich auf die Waage des Lebens gestellt werde. Danke dafür. Danke für dich in meiner Person, in meinem Leben, in unseren Personen, in unserem Leben. Danke. Und Herr Jesus, ich möchte es für mich bitten und ich möchte es für uns bitten, ganz bewusst, dass wir das lernen zu praktizieren, dass wir daran eine Freude kriegen, dass wir das auch genießen. Weihnachten ist nicht nur Geschenke für alles, sondern Weihnachten ist Geschenke für immer. Wir dürfen nehmen. Wir werden nichts anderes tun, als immer wieder das tun. Und so leben wir auch heute von deiner Gnade in den unterschiedlichsten Sorten. Danke dafür. Und dieser Jesuszeit, dieser Jesusfülle, dieser Jesusgnade, lass uns leben. Dir zur Ehre, anderen zum Segen und uns zum Glück. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.